Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Heute zu zweit Roberto. Hallo Roberto.
Grüß Gott.
Und wie ist es?
Gerd.
Ah nee, hat der es gemacht? Nee, Gerd ist ja, nee. Hm. Hörst du Stimmen jetzt schon, oder wie? Ja, nee, wir sind ganz alleine. Gerd ist in Moskau und feiert da oder was weiß ich. Hm,
der hat's gut.
Ja.
Glaube ich. Ja. Weiß ich nicht, aber ich glaub's.
Wahrscheinlich, ja. Ja, und? Wie ist?
Also, weiß nicht, komische Situation da draußen irgendwie. Mhm. Irgendwie, es liegt ja was in der Luft. Wir sollen uns auch keine Sorgen machen von eventuellen Atomschlägen. Weiß nicht, ob es kommt, aber Sorgen machen würde ich mir schon gern drum.
Nö, auf lieber. Das, meinst du das besser? Alle sagen, das muss nicht sein. Also ein Atomkrieg steht quasi im Prinzip vor der Tür. Also seit der Kuba-Krise war es eigentlich nie näher dran. Ja. Aber nein, das Sorgen. Ja, also, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Wir müssen ja vielleicht gar nicht so weit gehen und sagen, kommt dazu. Wir können ja sagen, was wir sagen können, glaube ich, ist schon, so ein Krieg steht vor der Tür. Wie auch immer der aussehen wird. Und wir sind ja eigentlich schon, Lauterbach hat es ja gesagt, er hat ja gesagt, wir sind im Krieg. Das war übrigens die einzige Ansage von Lauterbach in den letzten 3 Jahren, die gestimmt hat.
Ja, einerseits.
Andererseits auch.
Nee, also, andererseits nicht, weil er dann andererseits irgendwie meinte, dass er jetzt sich mit der Psyche von Putin beschäftigen muss.
Nein,
da das habe ich ausgerechnet Lauterbach ganz schlecht.
Ich habe nur die Aussage, wir sind im Krieg mit Putin oder mit Russland.
Das ja, kann man ja stehen lassen. Man kann ja hier nicht immer alles aus dem Zusammenhang reißen, Roberto, das weißt du doch. Das macht man nicht.
Naja, gut, also daran will ich mir ja nicht aufhängen. Aber
nein, aber er hat recht, allem, na klar, in dem Punkt, klar.
Ja. Das Leben geht so weiter, die Leute machen so draußen, wenn du durch die Stadt gehst, so als sei gar nichts. Das stellt man sich anders vor, wenn man so vor dem Krieg steht normalerweise, gell? Also, da denkt man, alle verlieren den Kopf und alle werden ganz politisch und alle haben irgendwie Angst und alle suchen das Gespräch mit ihren Mitmenschen und sagen, das gibt's doch nicht, das hätte ich nie für Möglichkeit, da müssen wir doch was machen.
Nix. Ja, das ist vom Timing her einfach schwierig, weil die meisten den Kopf ja schon vor knapp 3 Jahren verloren haben. Und,
ja, das stimmt natürlich.
Was willst du dann jetzt noch verlieren? Also
ganz böse Zungen sagen ja, das hat was damit zu tun. Aber Verschwörungstheoretiker sind wir Gott sei Dank nicht.
Wie bist du denn drauf heute? Lauter ja. Verschwörungsmythischer, rechtsradikalen Querfrontdenken.
Naja, rechtsoffen.
Dings. Radikal rechtsoffen, ich weiß es nicht. Ich komme auch mit den Titulierungen langsam durcheinander, ich blick das alles nicht mehr.
Ja, heute sagt man rechtsoffen, früher hätte man gesagt linker, aber...
Ja. Ja, linker,
so damit ändern sich die Zeiten.
Ja, du kannst halt, wenn du jetzt Machthaber bist, sagen wir mal so. Du bist jetzt Machthaber in Deutschland.
Ja.
Haben wir ja ein paar. Und dann kannst du ja im Prinzip.
Nee, wir haben nur demokratisch gewählte Häupter. Oder? Demokratisch sind doch keine Machthaber. Die sind doch keine Machthaber.
Nee, ne? Das ist auch
Putin ist falsch, ein Machthaber.
Ne? Putin ist ein Machthaber. Und Assad ist ein Machthaber.
Also ich habe der Herr Füchs, der hat heute im Spiegel, der weiß schon, Lipmod Füchs, ja?
Lipmod, ja, ich finde diese Abkürzung so lustig, da kann ich die immer gar nicht ernst nehmen. Lipmod, das klingt so wie so ein Mittel gegen Motten oder so.
Ne, es klingt auch ein bisschen wie ein thailändischer Männervorname. Aber ich glaube Lipmod Füchs, vielleicht ist er auch Thailänder, ich weiß nicht, aber der hat heute sich auseinandergesetzt mit der Zukunft Russland und es ist ein besserer Weg, wäre möglich. Und er hat dann so auch ein bisschen Nawalny ins Spiel gebracht, der ja unter Umständen dann der Nachfolger werden könnte von einem besseren Russland. Es ist interessant am deutschen Wesen, gell? Da müssen auch
das sind so die Leute, die haben aus Jelzin nichts gelernt, ne? Die denken dann, dass sie da wieder. Also, aber nochmal zurück. Also, mal angenommen, ich wäre jetzt Machthaber, also ich wäre jetzt Regierungschef zum Beispiel.
Bundeskanzler,
genau. Dann könnte ich ja niemanden diffamieren, indem ich ihm vorwerfe, links zu sein. Weil,
ja.
Ich meine, wo geht von links eine Gefahr aus? Oder?
Das war aber schon mal anders.
Ja. Aber Marx ist tot.
Ja, aber nicht erst seit gestern.
Ja, genau. Und ja, aber die Linke ist ja schon länger als seit gestern auch tot. Und von daher muss der Vorwurf nach rechts gehen, was ich total lustig finde, weil wir ja, wir wurden ja also ganz offiziell jetzt 16 Jahre lang von einer rechten Bundeskanzlerin regiert.
Das also, ist richtig.
Die ja. CDU, das muss man vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen. Ich glaube, das haben einige wirklich vergessen oder die Jüngeren unter uns, die haben es wahrscheinlich nie überhaupt nur gehört. Also ich weiß gar nicht, wie die damit jetzt klarkommen, wenn ich das sage. Die Partei CDU oder auch CSU, das sind rechte Parteien.
Das ist richtig.
Schwierig.
Die sind nicht mehr rechtsoffen. Ich glaube, die stehen schon mittendrin.
Ja. Also ich meine, Franz Josef Strauß seinerzeit, ne? Der hat.
Wobei kann man das so genau sagen? Schau mal, die hat doch jetzt neulich auf dem 77-jährigen Jubiläum der Süddeutschen, glaube ich, war's. Was, die Süddeutsche, ist die schon so alt? Das erklärt auch einiges.
77.
Aber ich glaube, ich nagel mich nicht fest. Es gibt so viel Information jeden Tag und das muss alles da in diesen kleinen Kopf, den ich
habe. Ich nagel mich nicht fest, das wäre Erfolg. Nein.
Aber da hat sie gesagt, eine europäische Friedensordnung sei nur denkbar mit Russland. Sagen das Rechte, ja? Vielleicht ist sie doch links. Tom, ich weiß nicht, vielleicht ist sie doch links. Ich weiß nicht, das ist.
Naja, sie ist auf jeden Fall. Naja, sie ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall war sie echt lange im Geschäft. Das muss man einfach so sehen. Und wer so lange im Geschäft ist wie Merkel oder war, wie Merkel es war, der weiß natürlich um geopolitische Zusammenhänge besser als ein Philipp Amthor, der irgendwie immer noch Mau Mau spielt.
Ach, den gibt's oder, noch.
Ja, den gibt's auch noch. Oder eine Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die im Grunde genommen sowieso
ich hab gehofft, dieser Name fällt heute nicht.
Im Panzer wohnt. Oder auch ein Olaf Scholz, der ja sowieso, jetzt wird's wieder verschwörungstheoretisch, der ja sowieso eine ganz schwache Figur ist, weil er ja jederzeit in die Cum-Ex-Falle geschickt werden könnte. Da lege ich mich auch fest. Und da könnt ihr auch da draußen, da könnt ihr jetzt irgendwie, oh, der Wellbrock, ey, was für eine Pfeife, was für ein Verschwörer, was für ein Idiot irgendwie. Ja. Wartet mal ab.
Deswegen ist Scholz kein Machthaber.
Nee, das ist richtig. Er ist Machtempfänger. Das stimmt. Ja, genau. Aber zurück zu Merkel. Gut, sie hat, ich weiß nicht, wie oft in ihrer Amtszeit mit Putin gesprochen, verhandelt, Dinge ausgehandelt, Einigungen erzielt, keine Einigungen erzielt. Also der ganze bunte Teller im Prinzip. Sie weiß aber, und das ist ja das, was mich auch so erschreckt, dieses Gemisch aus Dummheit und Größenwahn, mit dem wir es hier aktuell zu tun haben. Sie weiß natürlich, und deswegen hat sie das gesagt, dass an Russland kein Weg vorbeiführt.
Ja, natürlich weiß sie das.
Ich meine, wer war das Füchs, der jetzt die glorreiche Idee hat, dass Nawalny da ja vielleicht irgendwie Putin ablösen könnte und installiert werden könnte?
Er hat es nicht konkret so gesagt, er hat gesagt, es gibt drei Szenarien.
Drei
Szenarien, eines wäre quasi, dass jemand kommt, der noch schlimmer ist als Putin, das zweite weiß ich nicht mehr und das dritte war, es kommt jemand, der quasi für das Gegenkonzept steht, wenn man so will, und da wäre der aussichtsreichste Kandidat Nawalny.
Naja, ich meine, beim ersten Punkt muss man ihm ja tatsächlich zustimmen.
Ja, also, wenn man so weit liest, seinen Artikel schon. Ich hoffe, dass die meisten diesen Scheißdreck gar nicht so, habe ich das gesagt? Ja, habe ich. Dass sie das gar nicht lesen. Das ist eine Aneinanderreihung von eigentlich von eurozentrischer Arroganz, die einem europäischen Nachbarland, Russland, darf man das noch sagen, dass Russland ein europäisches Nachbarland ist?
Na, ist ungünstig. Kannst du das nicht anders formulieren? Vielleicht Europa-ähnliches.
Na, Klassen gibt es ja auch nicht
mehr. Nee, Europa-ähnliches, Europa-ähnliche Landschaft. Europa-ähnlicher Landschaftszusammenschluss.
Nein, ich würde lieber einen Rückgriff nehmen auf die früheren Zeiten. Da hat man vom Klassenfeind. Der Kassenfeind.
Ja, oder halt Ostzone. Ostzone Punkt 2.0 oder so. Ostzone, das kennt auch.
Hast du jetzt Lebensraum im Osten gesagt? Nein, ne?
Lebensraum? Nee, ich glaube, Landschaftsansammlung oder so, ich weiß es nicht genau.
Ja, okay.
Also du hast jedenfalls europäischer Nachbar gesagt. Bevor wir jetzt was anderes haben, lass uns das mal als Arbeitstitel nehmen. Wie ging denn der Satz weiter? Oder wäre er weitergegangen?
Naja, gut, es geht doch darum, dass jemand wie Füchs, und er ist ja nicht der Einzige, es gibt ja andere.
Den Namen wollte ich übrigens nicht hören heute.
Jetzt sind wir Füchs quitt. Oder andere?
Füchs. Füchs. Andere.
Grütze Füchs.
Ja, ich habe Stark Zimmermann, du hast Füchs gesagt.
Ja, ja, so ist das. Das ist ein bisschen wie beim Quartettspiel, ne? Heißt das Quartett?
Ja? Quartett, ja.
Nein, weil, wo man als Kind die Karten gegeneinander, weißt du?
Ja, das ist so Quartett. Das
ist klar. Quartett, ja, ja.
Ja, ja, genau.
Ich habe Stark Zimmermann, ich habe Füchs. Ich weiß gar nicht, wer noch schlimmer ist.
Ich kann, ich habe immer Quartett mit Treckern gespielt, das fand ich immer geil.
Ja, du kommst ja vom Dorf.
Und, ja, genau.
Altona, ist doch ja. Dorf ja. Bei Hamburg.
Ja, jetzt, ja, kannst du jetzt mal deinen Satz beenden vielleicht?
Ja.
Der europäische Nachbarn.
Ja, der europäische Nachbar. Also Leute wie
Füchs. Du quasselst dir auch immer dazwischen.
Ja, Leute wie Füchs, du mir aber auch. Leute wie Füchs haben ja ein Rieseninteresse daran entwickelt, einem europäischen Nachbarland Vorgaben zu machen, wie es sich politisch gestalten soll. Putin ist ja der schlimmste Diktator seit,
ja, ja, jetzt du überleg. Weißt
seit wem? Seit, ja, 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 ich sag's nicht. Ich
oder?
Sag's nicht, du na weißt.
Ja.
Der aus Österreich. Und ich weiß nicht, wenn du Russen fragst, die sehen es nicht so. Ich weiß auch gar nicht, dass dieser Mann jetzt seit wie lang, 20 Jahren dieses Land regiert und
21, glaube ich.
21. Ja. Und irgendwie sicherlich, es gibt mal Proteste. Das gibt's aber hier auch, habe ich mir sagen lassen. Gelegentlich gehen die Leute sogar auf die Straße.
Ja, Roberto, jetzt gehen wir wieder beim Kontext. Wenn die Leute hier auf die Straße gehen, ist das eine neue faschistische Bewegung. Das musst du doch, das ja. Ist doch was ganz anderes als. Aber es
könnte jetzt in Russland doch auch so sein. Vielleicht
nein, in Russland, das ja. Sind doch Freiheitskämpfer, das weißt du doch. Also, dass ich hier die Basics nochmal erklären muss, muss ich ganz ehrlich sagen, das enttäuscht mich ein bisschen. Ich hätte wirklich auch andere Sachen machen können hier heute.
Na? Ja, es tut mir leid.
Ja.
Aber ich bin manchmal ein bisschen naiv.
Ja, naiv ist ja nicht so schlimm, aber wenn dann auch noch intellektuelle Defizite hinzukommen, dann ist es problematisch. Das ja. Muss man einfach.
Ja.
Ich glaube, ich sollte gut. Mal den Belling auf dich loslassen.
Wer ist denn das?
Der Belling, das ist ein Körperfresser. Nein, das ist einer der
ach, ich weiß.
Körpersprache.
Den, ja.
Und der, wenn der dich mal dann auch sieht und dann mal sieht, wie du so bist, wenn ja. Du redest,
ja.
Dann hat er dich ratzfatz eingeordnet. Der ist krass, der Typ.
Das kann, also macht der bestimmt gut, da bin ich
sicher. Der macht das super. Ich verlinke das Video dazu. Also
hat Putin auch gut gemacht.
Ja, total. Also das auch mit Stirn, er hat auch das Runzeln der Stirn zum Beispiel, das hat er auf den Punkt gebracht. Also
Ich möchte nochmal zurück zu Merkel eigentlich.
Ach so,
ja. Weißt du, ich möchte ja, wie soll ich sagen, ich habe ja mit der Frau gefremdelt, immer so 16 Jahre lang. Und das möchte ich auch nochmal erwähnen, es gab ja zwei 16-jährige Kanzler, beide aus der CDU. Der eine war der Dicke aus Ockersheim und das andere war die Dicke aus der Uckermark. Die haben alle nach 8 Jahren eigentlich ihre Zeit gehabt. Also Kohl wäre nicht mehr Kanzler geblieben, wenn da diese Wiedervereinigung nicht dazwischen gekommen wäre. Also ja. Beziehungsweise, ja. Und bei Merkel nach 8 Jahren war es eigentlich auch vorbei, wenn es da eine stärkere SPD gegeben hätte. Und nach 8 Jahren, das wäre die Wahl 2013 gewesen, war die Wahl 2013, da gab es ein Mehrheitsverhältnis aus Rot-Grün und nochmal Rot, also Rot-Rot-Grün. Mhm. Das haben die noch nicht angenommen, die SPD.
Ja,
das Problem. Also das heißt, eigentlich war die Frau abgewählt. Ja. Und, aber trotzdem, ich habe mit der immer gefremdelt. Aber eins möchte ich fast behaupten. Ich glaube, wir stünden heute nicht da, wo wir stehen, wenn sie noch ein Jahr länger gemacht hätte.
Ja, und da muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch einwerfen. Also ich selbstkritisch mir gegenüber und so. Sonst wäre ich ja kritisch dir gegenüber. Ich habe, also es gab irgendwann vor der Bundestagswahl, gab es wirklich gar nicht so wenige Stimmen, die gesagt haben, wartet mal ab, Jungs und Mädels, irgendwann werden wir uns die Merkel zurückwünschen.
Ja, ich kenne
das. Und ich habe dann immer gesagt, ihr Vollpfosten, niemals würde ich mir diese Frau zurückwünschen. Ihr seid alle so blöd, dass das auf keine Kuhhaut passt. Und jetzt muss ich sagen, der Blödmann, das bin ich selbst. Denn tatsächlich, ich glaube, also sagen wir mal so, ich würde mal sagen, wenn jetzt Angela Merkel noch Kanzlerin wäre.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, sie Mutti oder Angie zu nehmen. Also das
nee, wieso nicht. Mutti? Ich habe doch gar nicht Mutti. Wie kommst du auf Mutti?
Ja, aber Angela, du hast dich schon wieder beim Vornamen genannt. Das macht man jetzt. Sei mal professioneller.
Ich habe Angela Merkel gesagt. Das ist ja wie bei Lanz hier, mit Ammann und Peter Alexander.
Peter Alexander?
Nee, Robin Alexander.
Ach so.
Ja, ist aber auch Peter was
Alexander
anderes.
War noch unterhaltsam, das kann man bei Robin Alexander nicht wirklich sagen.
Ja, der ist so unterhaltsam wie ja, witzig, jetzt fällt mir wieder Philipp Amthor ein. Jedenfalls, wenn also die Merkel, ist das besser?
Frau Merkel, ja.
Nö.
Ja, die Merkel ist okay, das, ja. Das ist okay.
Also wenn die Merkel
auch die Monroe. Jetzt,
ich weiß nicht, ob ich dieses Kopfkino will. Jedenfalls, wenn die Merkel jetzt noch Kanzlerin wäre und jetzt packe ich ja noch einen drauf, und Trump noch amerikanischer Präsident wäre, dann jetzt, könnte es sein, dass wir beide heute gar keinen Podcast machen würden, sondern zusammen Golf spielen würden zum Beispiel. In der untergehenden Abendsonne.
Du meinst, wir wären in dieser Konstellation so reich geworden, dass wir uns Golf spielen lassen können? Da zweifle ich dran.
Nein, ich meine, wir müssten uns keine Gedanken darüber machen, ob wir jetzt irgendwie mit Menschen auf der Straße oder in unserem Umfeld darüber sprechen, dass jetzt ein Krieg auf uns zukommen könnte, was ja sowieso keiner mit uns machen will, darüber sprechen. Bräuchten wir gar nicht, weil die das anders gelöst hätten, da bin ich mir ziemlich sicher.
Tom, jetzt muss ich aber doch noch mal einhaken.
Womöglich als Vermittler Nordkorea oder so, ich weiß nicht.
Nein, du hast doch gerade gesagt, die Merkel ist rechts und Trump, wissen wir ja alle, der ist ganz, ganz extrem rechts, das wissen wir doch.
Ja.
Das erzählt man uns ja ständig. Und der Mann ist ja schon seit einem Jahr oder so oder seit anderthalb Jahren nicht mehr im Amt und wir wissen immer noch, dass er noch rechter ist als zu seiner Zeit, als er Präsident war und so.
Ja.
Und jetzt sagst du, mit denen ging es uns besser? Sind die Rechten vielleicht? Oh, ich will es gar nicht aussprechen. Ist das eine Chance?
Naja, ich meine, da ist was dran, ne?
Ja.
Also es wird ja jetzt alle, die gegen den Krieg sind, die sind rechts, rechtsradikal, neurechts, rechtsoffen und so.
Ja.
Und wenn das in der Konsequenz bedeutet, okay, all die, die diese Titulierungen bekommen, sind gegen den Krieg und für eine Verhandlungslösung, dann muss man eigentlich rechts sein. Einfach aus Gründen des gesunden Menschenverstandes.
Ja, Tom, das geht mir fast ein bisschen zu weit. Ich dachte immer, wir sind Linke, wir zwei.
Ach, Roberto. Ja. Ach, das ist so lange vorbei. Ich muss das meiner Frau ja auch ständig immer wieder erklären. Das ist dann
die will sich scheiden lassen
und
ja, die hat mich neulich, die wollte mal mit mir reden.
Ja, das hat sie mir auch erzählt und das will sie dann auch mit dir alleine machen und das kann sie auch tun. Was soll ich machen? Ich kann ja eh nichts dagegen unternehmen. Sie ist ja.
Ist sie links?
Sie behauptet von sich, links zu sein.
Nein, das heißt, sie ist für Krieg und für Waffenlieferung.
Nee, das ist sie nun wieder nicht. Das ist ja der
Konflikt. Links.
Ja, das ist ja der Konflikt, den ich immer versuche, mit ihr irgendwie zu thematisieren. Und da ist sie.
Ist sie sehr Mitte vielleicht und ist unentschieden und weiß nur zu Recht.
Linksradikal, würde ich sagen, ist sie da.
Linksradikal.
Ja.
Na, ich weiß ja nicht, das ist so schwierig. Links, rechts, rechts, links.
Das ist schwierig.
Rechts, links.
Aber vielleicht haben auch deswegen die Linken bei der Niedersachsenwahl nur 2,7% der Stimmen bekommen.
Ja.
Weil die Wähler auch gar nicht wussten, so, was sind denn die jetzt eigentlich? Und dann wähle ich die lieber gar nicht.
Ich hab kurz die ersten Prognosen gesehen. Die Prognosen werden ja heute schon gefeiert, als seien sie das Wahlergebnis überhaupt.
Ja, vielleicht sind sie das ja auch. Also
ich habe gesehen, als sie die Zwischenstände der Linken brachte, also die Hochrechnung der Linken, ne, ja, die Prognose ist es ja eigentlich, die Prognose der Linken brachte, da hat ganz leicht im Hintergrund hat ein Klingelchen, hast du es gehört? Das war das Totenglöckchen. Ja, es war zu Ende.
Ja.
Und ich muss sagen, 2,5%, die Linken, die heute zugucken bei so Landtagswahlen und die werden in einem oder in zwei Jahren gucken und werden sagen, Mensch, das waren noch gute Zeiten, da hatten wir noch 2,5%.
Ja, warte mal, da fällt mir jetzt aber gerade was ein, das finde ich ganz wichtig.
Ja.
Weil du gerade Linke sagst, ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der ist zwar noch nicht fertig, aber da ist ein Zitat drin, das hole ich jetzt gerade mal raus. Und
von dir selbst?
Nee, nicht von mir. Ich zitiere doch nicht mich selbst, du Nase. Die Linke, 2,7% in Niedersachsen. Und ich war ja der Meinung, das müsste man eigentlich als desaströs bezeichnen, aber so ist es ja gar nicht. Denn die Heidi Reichinek oder so, wie sie heißt, ist jedenfalls Landesvorsitzende in Niedersachsen. Die hat jetzt einfach mal frohlockt und von Zugewinnen gesprochen, hat also im Grunde genommen sich an ihr Klientel gewendet und das zitiere ich jetzt mal, ja?
Doch, das ist interessant.
Ja, ich möchte auch einen Punkt nennen, den ich sehr positiv finde und das ist der bei den ErstwählerInnen, bei denen wir im Vergleich zu den sonstigen Stimmen gut abgeschnitten haben. Also die weiblichen ErstwählerInnen Menschen haben uns zu 7% gewählt, die Menschen zu 6%. Das freut mich als Kinder- und jugendpolitische Sprecherin natürlich besonders.
Ich verstehe den Satz schon so schwer. Weibliche ErstwählerInnen?
Ja, genau. Da dachte ich, dass dann, also wenn es Weib, ja, die Menschen, genau. Also es gibt die weiblichen ErstwählerInnen und es gibt Menschen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man das weiblich wegnimmt, dann sind ErstwählerInnen eben auch Männer.
Ja, zu unserer Zeit war das so, Tom.
Oder noch anders. Nee, genau, so habe ich das auch in meinem Artikel geschrieben. Ich muss ihn nochmal durchgehen. Ich weiß nicht, ob das. Also wenn es weibliche ErstwählerInnen gibt, gibt es naheliegenderweise auch männliche ErstwählerInnen. Und das sind dann.
Was? Wir sind wieder bei den Geschlechtern. Und es gibt vielleicht auch weibliches Geschlecht, was aber eigentlich männlich ist. Das kann es ja auch geben.
Ja, in die Richtung bin ich dann auch abgedriftet und dann wurde es wirklich kompliziert. Dann habe ich gesagt, okay, mach das Kapitel zu Ende und dann schreib was anderes lieber.
Also interessant, aber schön ist es, dass die Linke ja offenbar doch gar nicht so miserabel dasteht, wie wir dachten.
Ja,
also
eben.
Eigentlich geht's ihnen ganz gut.
Ja, also die weiblichen ErstwählerInnen und die Menschen. Ich meine, das sind ja zwei relativ große Wählergruppen. ErstwählerInnen, weibliche ErstwählerInnen und Menschen. Und die ErstwählerInnen 7% plus die Menschen 6%, das sind ja schon 11%.
Aber sie lieben doch.
5, 4, 3.
Du, aber sie lieben doch alle Menschen. Du kennst das Zitat?
Wir lieben alle Menschen, oder wie?
Ja. Von wem? Ich liebe doch alle Menschen.
Kennst Ach, das nicht? War das nicht hier die man so nee, schlecht der, aussprechen
der,
konnte?
Der Erich, der Mielke.
Ach, den? Ach, den meinst du?
Ja.
Ja, gut. Das ist dann auch immer eine Frage der Definition des Mögens, aber.
Ja, er mochte die Leute so gerne, er wollte sie halt einfach in seinem Land lassen.
Ja, wie
er
heißt
wollte sie einfach nicht weggehen lassen.
Hannibal Lecter mag Leute auch. Also.
Das stimmt.
Ja, jedenfalls so viel zu dem Zitat, also, es ist dann wirklich die Frage, möchte man mit solchen Leuten überhaupt was zu tun haben? Ne? Und dementsprechend, ich meine, sie freut sich dann über die 2,7%, weil halt Menschen und weibliche ErstwählerInnen da ihr Kreuz gemacht haben. Und ja, was das jetzt aus Kinder- und jugendpolitischer Sicht zu tun hat, weiß ich zwar auch nicht genau, aber.
Ja. Die Grünen, auch die SPD so ein bisschen, die haben ja immer so, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei der Landtagswahl war in Niedersachsen, durfte man ab 18 wählen oder schon früher? Aber das ist doch da das große Vorhaben, man will ja die Leute viel früher an die Urnen bringen. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Grünen haben sogar den Plan, 14- oder sogar 12-Jährige wählen zu lassen. Das ist logisch, geschäftstüchtig sind sie alle noch nicht, aber wählen kann man schon mal. Mhm. Die Linken applaudieren da immer, wenn diese Forderung kommt. Man weiß jetzt warum.
Mhm.
Ja? Würde sich der Markt schlagartig vergrößern für die Linke.
Ja, das ist wohl die Hoffnung, ne? Also, dass sie im Grunde genommen die total bildungsarmen Kinder und Jugendlichen, die schon zu einem gewissen Prozentsatz einfach auch vom Bildungssystem komplett weichgespült und verdummt wurden.
Ja, und es sind halt auch Kinder, das darf man nicht vergessen. Ja, die sind halt natürlich leichter manipulierbar und leichter für so Soft-Themen zu haben, weil sie natürlich auch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht kennen, logisch. Das kann man den Kindern ja gar nicht zum Vorwurf machen.
Ja, also nein. Also die Kinder kennen ja im Prinzip sogar schon die wirtschaftspolitischen Abhängigkeiten. Weil die gehen ja zur Schule, im Grunde gehen die ja nur zur Schule, um auf wirtschaftliche Abhängigkeiten vorbereitet zu werden.
Ja, schon, aber Tom, es ist trotzdem was anderes, wenn ich nicht weiß, wie das ist, sein eigenes Geld zu verdienen. Und das ist schon, also da muss ich schon sagen, ist schon eine Schwierigkeit. Ja, wie kann ich jemanden, der das einfach nicht weiß, zumuten oder wie kann ich erwarten, dass der eine gute Wahl trifft? Ja. Das machen Erwachsene auch nicht mehr, abgesehen davon. Aber es ist schon interessant, dass man eigentlich solche Forderungen nach einer Wählerschaft, die jünger ist, jetzt immer wieder aufkommen lässt, wo man merkt, dass große Teile des Publikums in Deutschland, der Bürgerinnen und Bürger, ich sag schon mittlerweile schon Publikum, weil Bürgerinnen und Bürger sind wir ja eigentlich gar nicht mehr. Also Publikum. Ja, es ist klar, Publikum, wir dürfen applaudieren und so, wir dürfen auch mal Buh schreien, aber mehr ist es nicht.
Ja, das ist Meinungsfreiheit.
Genau, wenden sich ja, also der große Teil des Publikums wenden sich ja ab, 40% waren nicht bei der Wahl jetzt in Niedersachsen, das ist noch nicht mal der schlechteste Wert, in Niedersachsen gab es schon schlechtere Wahlbeteiligung, aber es hat sich halt verstetigt, dass 30-40% nicht zur Wahl gehen, und da muss man natürlich jetzt gucken, also man kann es so sagen, diese 30-40% haben den Scheißdreck durchschaut oder haben resigniert und wollen einfach nicht mehr, ich unterhalte mich ja glaube ich auch gerade mit einem Nichtwähler grundsätzlich.
Ja,
was macht man dann, wenn der Wellbrock nicht mehr zur Wahl geht, weil ja eigentlich Wellbrock ist verkorkst, ja, der schreibt für RT und der hat auch so komische Ansichten und er ist halt auch rechtsoffen und so.
Ach, das mit RT sagst du aber dann meiner Frau nicht, ne? Ich glaube, das hat die noch gar nicht mitgekriegt. Das mache ich
das
immer.
Das weiß die gar nicht.
Wenn die weg ist und dann verschicke ich die schnell und so. Nicht, dass die das erfährt, weil dann ist hier aber dicke Luft, das kann ich dir sagen.
Dann ja, aber dann die Russen sind doch eigentlich früher link gewesen. Da könntest du doch sagen, du bist auch links.
Ja, das ist ja Teil der Problematik unserer Diskussion, der von meiner Frau und mir, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr ohne den Anflug eines schlechten Gewissens sagen kann, dass ich links bin. Weil, ach so. Weißt du, also ich meine, ich habe zwar immer noch so meine verklärte, naive Vorstellung, was links ist und soziale Fragen und Chancengerechtigkeit und vernünftige Verteilung von Vermögen und ein Rechtsstaat, beziehungsweise ein Sozialstaat, Rechtsstaat wäre auch nicht schlecht, ist ja auch nicht mehr, aber ein Sozialstaat, der auch wirklich, das sind halt so diese alten Vorstellungen, die ich habe, aber ich muss ja auch einsehen, ja Gott, das war Jahrhunderte lang auch einfach ein Irrtum und was soll ich tun? Und da bin ich dann auch in Argumentationsnot gegenüber meiner Gattin, weil die dann nämlich auch sagt, so, ja.
Ja, dann, also gut, dass du es mir gesagt hast, das mit RT hätte ich wahrscheinlich, das wäre bestimmt irgendwie zur Sprache gekommen. Ja. Das blende ich aus.
Ja.
Ich wollte aber sagen, natürlich, also jemand wie du bist halt verkorkst, du bist jetzt auch schon Mitte 50, oder?
Ja.
Oder Mitte,
ja.
Mitte 60, weiß jetzt keiner. Ja. Ja, was macht man dann? Man überlegt sich, man muss den Markt
Frischfleisch, ja.
Frischfleisch.
Ja.
Und dann geht man natürlich und sagt erstmal die 17- oder die 16-Jährigen.
Ja.
Und dann holt man nur die 14-Jährigen, dann die 12-Jährigen und so weiter. Interessant ist ja, also man könnte es ja eigentlich, ich würde Dreijährige schon wählen lassen, ganz ehrlich. Sinnvoll wär's.
Ja, also ich meine, das macht auch Sinn, weil vielleicht das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um jetzt mal auf das Thema Selbstbestimmungsgesetz noch mal kurz zu kommen.
Ja.
Ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit der Eva Engelken, die hat ja das Buch geschrieben Transinnen nein danke, warum wir Frauen weiß ich jetzt nicht mehr, Frauen sind und auch es bleiben sollen oder so. Und mit der hatte ich vor kurzem ein Radiointerview und die haben wir auch demnächst dann bei uns nochmal zu Gast, da hat sie dann ein bisschen mehr Zeit. Was die so erzählt hat, wow, das war wirklich, wirklich heftig. Also zum Beispiel, also diese Geschichte mit der Entscheidung, sich ja schon ab 14, dann ab Januar, wenn das alles durchgeht, ab 14 ja schon entscheiden zu können, ob man Männlein oder Weiblein sein will. Da gibt es wohl in der SPD eine Gruppe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber das kann sie ja dann selbst erzählen, wenn sie bei uns zu Gast ist. Da gibt es irgendwie eine Gruppe, die sogar dafür ist, dass die das schon ab 7 selbst entscheiden sollen. Da denke ich mir dann so, das ist ja Kindesmisshandlung.
Ja, aber du mit deinen Worten immer, das ist doch keine Kindesmisshandlung. Schau, ab 7 können sie sich entscheiden. In Berlin bauen sie ja einen schwul-lesbischen Kindergarten.
Ja, ich glaube zwei sogar.
Zwei sogar und da sitzt ein Pädophiler im Vorstand. Mhm. Da heißt es jetzt aber auch gleich wieder von Seiten der Verbände, jetzt wird wieder Homosexualität und Pädophilie zusammengebracht. Naja, in dem Fall ist es halt so, der hat halt da einen Bezug dazu, der hat auch ein Buch dazu geschrieben, Liberalisierung des Sex mit Kindern und so weiter. Das ist nicht einfach nur die pädophilen Keule, da ist schon was dran, in dem Fall zumindest. Ja,
ich meine, die waren ja auch, es gibt ja so eine Gruppe, ich weiß jetzt, Himmel, Wilde 13 oder Krumme 13 oder so. Aus denen ist die irgendwie erwachsen, jedenfalls eine Neugruppe, die dann auch schwer beim Christopher Street Day aktiv waren.
Okay.
Wovon sich dann die Initiatoren des Christopher's G-Day gleich wieder distanzieren mussten, was ja auch richtig ist, aber also ganz offen Pädophile im Prinzip. Also
naja, auf jeden Fall, dass die Kinder kriegen dann beigebracht, dass es andere Lebensentwürfe gibt und so weiter und Toleranz natürlich, man soll ja ganz tolerant sein. Man hat dann zwei Herren gesehen, die da standen, das war glaube ich bei Bild TV, die haben dann gesagt, ja, die Kinder müssen natürlich noch nicht sexuell orientiert sein, das ist sehr freundlich von den Herren gewesen, dass sie... Ja, das war nett. Also ja, ja. Da hat man auch gemerkt, dass die haben einen Bezug zu den Kindern, weil die total. Wissen, ja, und total. Die müssen es nicht wissen. Mit 7 sollten sie es dann schon wissen, weil dann kann es ja sein, dass sie sich schon orientieren müssen, in welche Geschlechtlichkeit sie sich hineinbewegen möchten.
Ja.
Ich habe auch gelesen neulich, dass das Gesundheitsministerium teilweise, da gibt es wohl so eine Kampagne, ich habe es nicht weiter recherchiert, ich könnte das mal machen, da gibt es, also du, wenn du 14 bist, da gibt es quasi Hormonhemmer, wenn du noch nicht ganz sicher bist, da weisen sie dich drauf hin, die verschreiben es dir nicht oder geben es dir nicht, aber die weisen dich drauf hin, dass es so Hormonhemmer gibt vor der Pubertät, falls du dir noch nicht ganz sicher bist, in welche Richtung du gehen möchtest.
Ja.
Heftig. Ja. Aber eine Randkomponente an der Geschichte ist ja, dass die Mitarbeiter homosexuell sein sollen, im Großen und Ganzen. Da möchte man Mäuschen sein bei so einem Bewerbungsgespräch, wenn es dann um die sexuellen Vorlieben geht, der Mitarbeiter. Ich dachte immer, genau für so einen Fall gibt es auch so ein Antidiskriminierungsgesetz. Aber da, wenn es natürlich um die Guten im Lande geht, da kann man auch mal ein Auge oder vielleicht auch zwei zudrücken.
Naja, aber das ist jetzt, also ich meine, ich weiß nicht, ich war ja bei so einem Gespräch nicht dabei, aber ich gehe nicht davon aus, dass bei einem Vorstellungsgespräch über sexuelle Vorlieben gesprochen wird.
Naja, du, wenn aber die Einrichtung nur homosexuelle Mitarbeiter haben will, dann muss man sich ja fragen.
Ja, ach so. Da
könnte sich ein Hetero reinschleichen, stell dir das vor.
Das meinst du? Ja gut, aber da kann natürlich jeder kommen, ne?
Da kann jeder kommen.
Da kann jeder kommen und sagen, ja, ich bin aber sowas von schwul, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, muss man das dann, ja, ist die Frage, ob man das belegen muss oder
Vielleicht muss man seinen Partner mitbringen.
Ja, oder zumindest ein Film oder Bilder oder so. Weiß ich nicht. Ja. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also bei Hetero, beziehungsweise bei allen anderen, also wenn jetzt ein Erzieher gesucht wird, im Kindergarten zum Beispiel, also beziehungsweise ein männlicher Erzieherin oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja. Also jedenfalls, da sucht ein Kindergarten ein Erziehendes. Ist auch falsch, ist egal. Also Erziehendes und dann gehe ich da hin und sage, ja, hier, ich habe die Ausbildung und so und habe auch irgendwie mit 4 abgeschlossen. Und dann stellt sich natürlich nicht die Frage, ja, wunderbar, und bist du denn jetzt schwul, lesbisch oder hetero oder was oder so? Das fragt mich natürlich kein Mensch, weil das ja keine Einstellungsvoraussetzung ist. Aber du hast schon recht, beziehungsweise, ist das denn überhaupt so, dass dann nur Schwule oder Lesben da sind?
Ja, so haben sie das zumindest in der Presse kolportiert. Aber du hast gesagt, das ist keine Einstellungsvoraussetzung. Das stimmt vielleicht schon. Aber eine Einstellungssache ist es vielleicht schon. Also es ist, ich weiß nicht.
Ja, ich finde den Nachweis schwierig. Also finde ich wirklich schwierig. Aber das zeigt auch nur wieder, wie undurchdacht.
Kann man ändern. Du musst ja, wenn du in so einer Einrichtung arbeitest, musst du ja teilweise, ich weiß nicht, ob es überall so ist, in manchen Bundesländern musst du ein Führungszeugnis vorlegen. Man könnte ja so eine Art Sexualitätszeugnis einführen. Also quasi, man muss bei der Behörde immer melden, wie man sich gerade fühlt, ob man heterosexuell ist, homosexuell, bisexuell, was gibt's denn noch? Da gibt's ja so 1000 Sachen. Und dann kann man sich das dokumentieren lassen und dann gilt das.
Ja, aber das könnte wiederum dann schwierig werden, wenn zum Beispiel die das fordern, sich durchsetzen und irgendwann zum Beispiel im Pass überhaupt kein Geschlechtereintrag mehr drinstehen darf.
Ja, aber Geschlechtereintrag und Sexualität sind ja zwei Sachen. Also ich rede ja jetzt von der Praktik der Sexualität.
Ja, aber da geht's ja schon los. Wenn kein Geschlechtereintrag drinsteht, dann kannst du ja gar nicht sagen, ist das jetzt schwul oder lesbisch. Weißt du?
Ja. Also auf jeden Fall, es ist...
Also wenn jetzt in meinem,
das
ist wirklich problematisch, wenn jetzt in meinem Pass kein Geschlecht mehr eingetragen ist und ich stehe auf Frauen,
ja,
bin ich dann hetero, weil ich ja im Prinzip geschlechtslos bin?
Ja,
weißt du?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür auch schon ein Wort gibt. Wir zwei alte Säcke wissen es natürlich nur wieder nicht.
Ja.
Wer mag, kann uns ja informieren.
Ja. Ja. Aber
und das interessiert uns auch brennend.
Ja, total, auf jeden Fall. Also ich bin so neugierig. Stichwort Kindesmissbrauch. Stell mir folgende Situation vor. 3-4-jähriges Kind, glücklicherweise, also noch vor der Phase, wo es sich entscheiden kann, ob es Männlein oder Weiblein oder irgendwas anderes sein möchte. Ist also 3-4 Jahre alt, steckt noch nicht in dieser Entscheidungsklemme, lebt seit Lebensbeginn mit Mama und Papa zusammen. Jetzt stellt aber sich heraus, dass Papa total Bock auf Frauenkleider hat, was ja im Prinzip nicht so dramatisch ist. Gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Nur ist es aber so, dass er dann sagt, das finde ich so wichtig, ich werde jetzt Frau. Kann er ja machen, ist ja kein Ding. Kann er einfach sagen. Kann einfach sagen, oh, fühle mich unwohl und dachte eigentlich schon immer, dass ich eine Frau bin. Und
ist unglaublich liberal, merke ich gerade, aber ist okay.
Ja, nee, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und dann wird der Mann eine Frau, oder dann ist, ja, wird der Mann eine Frau, und sagt dann zu seinem Kind, so, jetzt hast du 2 Mamis.
Ja.
Das würde ich schon als durchaus traumatisches Erlebnis bezeichnen wollen.
Bestimmt, ja.
Wenn ein Kind bisher von dieser völlig anachronistischen, überhaupt nicht mehr zeitgemäßen Vorstellung ausgegangen ist, Mama ist Mama und Papa ist Papa. Und dann plötzlich feststellen muss, nee, Papa ist weg. Also nicht weg in dem Sinne, er ist schon noch da, aber er ist eben sie jetzt. Und er ist jetzt die zweite Mama. Und die echte Mama, die hat vielleicht sogar, das kann ja auch passieren, die hat vielleicht sogar ein Problem damit und sagt, eigentlich dachte ich, nur ich bin hier im Haus Mama und du bist Papa. Und Mama, ehemals Papa, sagt aber dann, ja, das kannst du vergessen, das Gesetz erlaubt mir das, das kann ich machen, wie ich das will. Und ja, dann ist Holland in Not.
Ja gut, aber das Gesetz erlaubt ja der Mama auch, dass die Mama sagt, weißt du was, du kannst nicht mal und du ziehst jetzt aus und ich wohne jetzt hier alleine mit dem Kind. Das ist ja auch okay. Also ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, das muss man ja, in der Partnerschaft, glaube ich, schon darüber sollte man vielleicht schon sprechen wollen.
Nee, du bist lösungsorientiert. Außerdem kann ja Mama auch,
wenn ich mit deiner Frau sprechen jetzt der sollte. Papa. Also wenn ich mit deiner Frau sprechen sollte, weil du jetzt das Thema so anreißt, habe ich ein bisschen Angst. Kommt da irgendwas mit Frauenkleidern und so?
Ja, natürlich dreht sich Frauen.
Ach, naja, meinst du?
Ja. Ach, ich? Ja. Nein.
Okay, ich bitte warn mich vor, wenn sowas kommt.
Nein, also.
Da falle ich, glaube ich, aus allen.
Das kannst du ihnen ganz einfach erzählen.
Ja. Ja, das ist ist halt die Frage, ist das alles, wir sind ja heute so ein bisschen bei links und rechts, ist das links oder ist das rechts? Also ist jetzt so eine faktische Kindeswohlgefährdung, man sexualisiert ja Kinder in so einem Kindergarten, die müssen mit 5 jetzt noch nicht so orientiert sein. Die freundlichen homosexuellen Herrschaften haben ja zugestanden den Kindern, dass sie sich mit 5 noch nicht entscheiden müssen.
Ja.
Aber sie sorgen schon dafür, dass sie sich recht bald entscheiden werden. Da bin ich mir sicher. Es ist ja Kindeswohlgefährdung mindestens. Ist das jetzt eher links oder ist es rechts? Was ist Kindeswohlgefährdung? Ist es links oder rechts das Konzept? Das ist eine Frage. Oder ist es einfach ein grünes Konzept?
Na, das Konzept der Kindeswohlgefährdung, würde ich mal sagen, ist eigentlich humanistisch.
Wer macht Kind? Nein, dann will ich anders fragen. Wer macht Kindeswohlgefährdung? Eher Rechte oder eher Linke?
Also wer sorgt für Kindeswohlgefährdung, meinst du, oder?
Ja, wer gefährdet Kinder, kann ich
auch. Wer gefährdet Kinder? Ja, das war immer schon durch die Bank.
Okay. Also quasi. Ich hätte gemeint, dass das so ein grünes Konzept ist. So habe ich das jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen wahrgenommen. Die Kinder.
Das Konzept
und so.
der Kindesgefährdung ist ein grünes Konzept für dich. Also Grüne neigen zur Kindeswohlgefährdung.
Ja, ich weiß
nicht. Naja, gut, wenn man das zu Ende denkt.
Ich meine, die haben, ja, also Maskenpflicht ist ja auch, ich meine, das gab's ja überall in Schulen und so, gell? Mhm. Aber Grüne machen das immer, also die würden das heute gern noch machen. Und übrigens, die machen es auch wieder. Zwar nicht in Schulen, wie es heute heißt, aber ich habe eben gelesen, Berlin hat eine grüne Gesundheitsministerin.
Ja.
Da gibt's die Maskenpflicht bald wieder, und zwar in Einkaufsläden, in Museen. Und so, überall. Aber in Schulen und Kindergärten haben sie versprochen, nicht.
Aha, haben sie versprochen?
Ja, erstmal.
Das ist immer ganz schlecht.
Wenn du kennst die Versprechungen,
Ja. Ja.
Also ja, immer, die ganze Welt hat aufgehört, wir fangen wieder an.
Ja, also bei der es ist Maskenpflicht, ja. Ich weiß es nicht. Also bei der Niedersachsenwahl, ne, weil du jetzt gerade Maskenpflicht sagst,
ja.
Das war ganz interessant. die wichtigsten Themen für die Menschen, die zur Wahl gegangen sind, also für die 60%, die noch übrig geblieben sind, ja, die überhaupt Gewalt haben, waren
auch für die Neuwähler übrigens.
Ja, genau. Ich denke, aufgrund dieser 40%, brauchen die jetzt auch ganz dringend Kinder und Jugendliche, damit sie die Quote wieder ein bisschen hochziehen können.
Und Haustiere.
Die wichtigsten Themen waren jedenfalls für 27% der Wähler die Energieversorgung, für 19% die Preissteigerung, 17% das Klima, da hat also das Framing wunderbar funktioniert der letzten Jahre. Dann kam tatsächlich schon für 13% die Bildung und Karl Lauterbach, es tut mir so leid, 1% nur Corona.
Da schauen.
Ja, 1%. Es will wirklich keine Sau mehr wissen. Und dann kommen die Berliner um die Ecke, die Berliner Grünen, und führen die Maskenpflicht wieder ein. Das ist, also, und ich meine, ich habe ja mit Walter von Rossum, hatte ich ja darüber ein etwas längeres Gespräch. Und der hat ja gesagt, oh Tom, da wird nicht mehr viel passieren im März und im Herbst und Winter. Und ich habe gesagt, na, Walter, weiß ich nicht, ich bin mir da nicht so sicher, ob es da nicht doch nochmal richtig zur Sache geht.
Die Frage wird sein, ob das in anderen Bundesländern auch so kommt. Ich glaube fast, dass es so eine Geschichte wird, da wo SPD und Grüne regieren, da werden sie es probieren, weil da sind sie ganz stolz auf dieses Infektionsschutzgesetz, das ihnen ihr Karl herausgearbeitet hat. Ich glaube eher da, wo die Union regiert, da wird man als reiner Abneigung gegenüber der Ampel wahrscheinlich eher drauf verzichten.
Ja.
Hoffe ich zumindest. Sind schon wieder die Rechten, die vielleicht besser sind.
Ja, es ist zum Kotzen.
Das ist irgendwie Tom, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht.
Sollen wir uns vielleicht die Rechtsrebellen nennen in Zukunft?
Rechtsrebellen, das klingt aber albern.
Ja, stimmt. Wir sind ja auch keine Linksrebellen. Also.
Nee, wir sind ja Neulandrebellen. Also.
Ja, das gilt.
Tja. Ja. Das Paul-Ehrlich-Institut.
Ja, ehrlich?
Das bekleckert sich jetzt auch schon seit 3 Jahren mit so dermaßen viel Ruhm, dass es also wirklich zum Himmel Ruhm stinkt. Oder
Ruhm?
Ruhm, ja, möglicherweise auch Ruhm, man weiß es nicht. Das hat jetzt, da hat ein Chemiker, glaube ich, Jörg Matusek, glaube ich, heißt der. Der hat so diverse Fragen mit 5 anderen Kollegen an das Paul-Ehrlich-Institut gerichtet, unter anderem tatsächlich, was die Farbe der Impfstoffe angeht.
Die Farbe?
Die Farbe, ja. Also das hängt mit Brechung zusammen und so. Es gibt da also tatsächlich, also allein die Farbe von Chemikalien oder eben auch Medikamenten kann unglaublich viel aussagen über die Bedeutung oder auch den Zustand des Medikamentes. Und diese Farbenfrage wurde dann gestellt und auch vom PEI beantwortet. Und das kriege ich jetzt tatsächlich nicht mehr zusammen. Aber die Antwort lautete im Prinzip, die Impfstoffe dürfen diese und jene Farbe haben, dann sind sie in Ordnung. Und wenn sie diese oder andere Farben haben, dann sind sie nicht in Ordnung. Und dieser Matusek hat dann nachgewiesen, dass die Farbe, die das Paul-Ehrlich-Institut als die richtige Farbe angibt, ein Zeichen dafür ist, dass der Impfstoff nichts taugt oder schon abgelaufen ist. Also sehr, sehr interessant auf den Nachdenkseiten ein Interview mit dem Matusek. Und was der erzählt, du machst dir kein Bild. Also man kann wirklich nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und der Gunter Frank ist ja ein ziemlich umtriebiger Allgemeinmediziner, der auch speziell mit dem Paul, beziehungsweise eher mit dem Robert-Koch-Institut so seine Geschichte hat und Lauterbach und Montgomery und so irgendwie. Und der sagt ganz offen, also die lügen, ne? Die lügen. Ja. Also das sagt er auch öffentlich. Und sagt irgendwie, das ist an Kompetenzlosigkeit, das ist überhaupt nicht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also das ist unglaublich. Alleine wie Montgomery da zeitweise zum Vizepräsidenten oder sogar Präsidenten der Bundesärztekammer geworden ist. Also das war wohl hochgradig bizarr, das Ganze. Und wir haben es hier wirklich seit mittlerweile fast genau 3 Jahren mit einem Wust an Datenchaos und darüber hinaus schlicht und ergreifend an wirklich zum Himmel schreiender Inkompetenz, Unwissen und Unfähigkeit zu tun, dass man sich, da darf man gar nicht drüber nachdenken, wirklich.
Nein, also passenderweise hat heute Thomas Moser beim Overton Magazin, kennt man ja vielleicht mittlerweile, einen Artikel geschrieben, das Impftabu heißt der. Da beschreibt er auch, wie Ärzte zum Ausdruck bringen, dass es Krankheitsbilder jetzt gibt, die sie vorher überhaupt nicht kannten. Bei Autopsien wurden da kristallisierte Cholesterine gefunden, wo Ärzte sagen, ich war bis heute nicht gewusst, wie ein Cholesterin aussieht, und plötzlich findet man das so, ja. Mhm. Die Impfung scheint, wie soll ich sagen, ohne dass man jetzt gleich in die falsche Ecke kommt, weil du weißt ja, wer gegen die Impfung ist ja rechts, glaube ich, habe ich mal gesagt.
Ja, rechts offen. Ja,
aber ist so, ich sag mal, so suboptimal läuft das mit der Impfung, ja. Es ist wohl so, Corona ist, schreibt Moser, auf Grundlage von Expertenaussagen, Corona wird ein Thema bleiben bei Geimpften.
Ja.
Ja. Das heißt, eigentlich haben wir den Notstand uns, oder wir uns ja nicht, aber andere haben sich den Notstand unter die Haut schießen lassen.
Ja.
Gut.
Naja, und das Ganze wird abgesichert. Jetzt sind wir wieder beim Paul-Ehrlich-Institut. Da ist es so, ich werde den Artikel, das Interview verlinken, und vielleicht auch noch ein anderes Interview mit dem Gunter Frank. Jedenfalls ist es beim Paul-Ehrlich-Institut so, dass die das irgendwie so hingebogen haben, dass von wegen Impfnebenwirkungen beziehungsweise Impftodesfälle, dass also bei, ich glaube, die Zahl war ab 138.000 Todesfällen man überhaupt erst von Impfnebenwirkungen sprechen kann. Okay. Und solange diese Zahl der Todesfälle nicht erreicht ist, gilt die Impfung gewissermaßen als quasi nebenwirkungsfrei.
Was soll das für eine Zahl sein? Wo kommt denn die her?
Ja, die speist sich aus Statistiken und verschiedenen Untersuchungen und Zählungen und so weiter. Wie gesagt, ich kann da jetzt wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Ich verlinke das Ding, und wer dann Interesse daran hat, und ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen, der sollte sich das mal durchlesen oder eben auch anhören. Ich habe das auch vertont. Du schlackerst mit den Ohren wirklich.
Ja.
Also es ist Wahnsinn.
Naja, aber es ist, was man schon spürt, ist, dass wieder so ein bisschen Druck gemacht wird. Die Krankenhäuser jammern wieder, dass sie überfordert sind. Das sind sie aber grundsätzlich bei anderen Dingen ja auch.
Naja, das sind sie ja auch, weil ja viele Leute gar nicht arbeiten können, weil sie Corona haben oder so.
Ja, das kommt dazu. Viele haben auch den Berufszweig gewechselt, aus Gründen. Ja. Müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Aber da kommt wirtschaftliche Not noch dazu, natürlich, durch die klar, steigenden logisch. Energiepreise. Und,
klar gibt's jetzt mehr Leute mit Corona in Krankenhäusern, wenn es mehr Corona Getestete gibt, dann gibt, und im Krankenhaus wird ja auch durchgehend getestet, dann sind die Leute da mit Corona im Krankenhaus, aber nicht wegen Corona, sondern weil sie sich einen Fuß gebrochen haben und jetzt zufälligerweise nur Corona haben. Das ist der Klassiker eigentlich. Aber man merkt halt schon, wie wieder versucht wird, Druck aufzubauen, wie wieder Angst gemacht wird und so. Glaub trotzdem nicht, dass es die Leute noch so interessiert. Ich meine, ich oute mich ja jetzt mal, ich fahre seit Monaten ohne Maske Bahn.
Ja.
Naja, wie gesagt. Mich spricht kein Mensch mehr an.
Ja, Interesse.
Es war zu anderen Zeiten anders.
Ja, Interesse bei der Niedersachsenwahl, wie gesagt, 1%. Also es interessiert keine Sau.
Ja, logisch. Logisch.
Ja. Aber gut, das schließt natürlich nicht aus, dass es nicht doch wieder interessant gemacht wird. Wir haben da ja auch verlässliche Medien, die da ja einen super Job machen, wenn es drauf ankommt, und Kalle mal ein paar Alarmfahnen winkt, dann springen ja Peter Alexander, Melanie Amann, Robin Alexander, Melanie Amann und Co. gleich wieder auf und berichten ausgewogen, panisch. Ja.
Naja. Naja, es gibt ja natürlich um den Notstand überall, das Personalmangel gibt es ja jetzt oder Personalnotstand gibt es jetzt an vielen Stellen in einem Krankenhaus. Die Bahnen fallen teilweise aus und so, weil es nicht genug Personal haben, weil die krank sind. Sind dann geimpfte Kollegen, die dann Corona bekommen zum 8. Mal. Aber es gibt ja nur eine Möglichkeit, das aufzuheben. Und das ist bestimmt nicht, indem man sagt, die Leute müssen überall Maske tragen oder wir machen so einen Semi-Lockdown oder solche Geschichten. Dass wir einfach die Isolationspflicht abschaffen. Ja? Dann können die sich fit genug fühlen, auch zur Arbeit gehen. Logisch.
Ja. Klar.
Das haben übrigens die Briten auch gemerkt, als sie das aufgehört haben vor anderthalb Jahren. Dann haben sie auch gemerkt, dass überall Personalmangel waren. Du erinnerst dich bestimmt an die Berichterstattung seinerzeit. Hm. Dann haben sie die Isolationspflicht relativ bald aufgehoben, weil sie gesagt haben, das ist der einzige Weg. Die haben es hinter sich, schon lange.
Ja gut, aber der wesentliche Unterschied ist ja, will man den Weg raus oder will man den Weg rein oder
ja,
Weg
zurück? Ja, das stimmt natürlich. Ne? Und ich bin ja, da bin ich wieder naiv und hoffe auf den Weg nach außen, aber der ist ja nicht gewollt.
Ja, also nicht so lange Lauterbach noch irgendwas zu melden hat. Also ich meine, er ist ja auch, ich bin ja, ich habe ja schon häufiger gesagt, dass er also psychologisch auffällig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber er ist natürlich darüber hinaus, ist er ein komplett extrovertierter Narzisst und deswegen ja auch seine Geschichte mit dem Krieg und Putin und so. Also er musste mal wieder irgendwie in den Mittelpunkt, weil er in dem einfach nicht mehr so richtig steht in letzter Zeit. Und allein diese Persönlichkeitsstruktur, die wird dafür sorgen, dass er mit Argusaugen sich Inzidenzen, Infizierte, was auch immer aus den Fingern saugt, beziehungsweise Inzidenzen und Infizierte muss er sich ja nicht mal aus den Fingern saugen. Aber er macht dann da halt Kranke draus und überlastete Gesundheitssysteme und so weiter und so fort. Und die Bundesländer haben ja auch irgendwie, jetzt hast du ja gesehen, in Berlin hast du ja gesagt, wird dann die Maskenpflicht wieder eingeführt. Das heißt, die Bundesländer haben ja da auch eine Handhabe, wenn sie da Bock drauf haben. Und unsere Bundesländerchefs haben ja in den letzten 3 Jahren bewiesen, die einen mehr, die anderen weniger, wie unglaublich geil sie darauf sind, Repressalien Druck auszuüben und die Menschen zu diffamieren beziehungsweise zu bestrafen für was auch immer, so dass man sowieso damit rechnen muss, dass wenn das jetzt weitergeht, also keine Ahnung, Oktober haben wir jetzt fast geschafft die Hälfte und mal gucken, also ob das dann nicht tatsächlich nochmal wieder eskaliert. Es sei denn, wir werden sowieso durch einen Atomkrieg dann gerade gerückt, dann hat sich das auch erledigt.
Naja, wobei ich bin mir relativ sicher, dass die FFP2-Maske auch beim Atomkrieg sehr wirkungsvoll ist. Also was man so liest über diese FFP2-Maske, das ist ein Wundermittel par excellence.
Ja, man muss allerdings dazu sagen, also ich will jetzt hier auch keinesfalls die Spaßbremse sein, aber das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Die wurde ja auch getestet, die FFP2-Maske.
Ja, und ich weiß wie.
Ne, da hat sich ja herausgestellt, wie hoch wirksam die ist. Allerdings halt nur, wenn man sie im Prinzip rundum dann nochmal mit Knetmasse fixiert, sozusagen.
Du wirst es nicht glauben, ich habe neulich einen gesehen.
Der hat das gemacht.
Der hat sich die FFP2-Maske mit so Tesa, wie sagt man das, so
Löcken. Gaffer-Tape.
Ja, so, was man halt da über zum Verband fixieren nimmt, ja. Das hat der sich außenrum gezogen.
Ja,
Muss ich sagen, ich war beeindruckt.
Ja, und du kannst davon ausgehen, dass der irgendwie davon Wind bekommen hat und dann gesagt hat, schockschwere Not, da bin ich ja jetzt reingefallen. Das Ding wirkt ja bisher noch gar nicht, aber das ist ja kein Problem, dann klebe ich da jetzt nochmal was drum rum.
Und sagt, dann habe ich Glück gehabt.
Genau, dann atme ich auch garantiert nur die Luft ein, die ich vorher ausgeatmet habe.
Das war schon immer das Beste für bestimmte
Leute. Ja, gut.
Tom, wir haben abschließend, aber ist das okay? Wir haben nicht wirklich geklärt, was links und rechts ist.
Das ist schwierig. Vielleicht kannst du das mit meiner Frau einfach nochmal besprechen. Ich weiß es nicht. Also ich bin da auch ratlos.
Ich glaube,
ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht.
Ich glaube, das ist auch sinnvoll, wenn ich eine konkrete Antwort von einem Wellbrock haben will, dann eher von deiner Frau.
Ja, definitiv.
Hinter jedem starken Mann steht ja schließlich eine starke Frau oder so ähnlich.
Apropos Frau, ich habe ein total geiles Video, das vielleicht jetzt nochmal zum Schluss, total geiles
okay,
Video
Frauen gesehen. Geil, okay.
Nein, nicht so. Von der Maria Sacharowa, russische Sprecherin für Außenpolitik, glaube ich, oder so. Also auf jeden Fall eine russische Sprecherin. Und die hat irgendwie auf irgendeiner Konferenz oder was auch immer, hat sie in Richtung Westen gesagt, ja Leute, ihr habt jetzt eine Rezession und ihr müsst jetzt im Grunde genommen zumindest das Gefühl von einem gewissen Wohlstand wieder schaffen, erzeugen bei den Leuten, dass sie das zumindest glauben irgendwie und denken. Und dann fängt sie an, so unglaublich aufreizend zu lächeln und sagt dann, dass sie halt einen Vorschlag hätte, wie das ganz gut gelingen könnte, alle Sanktionen beenden. Und das sei eigentlich ziemlich einfach. Und das hat sie gesagt mit so einem verschmitzten, also Lächeln oder ist es schon ein Grinsen gewesen? Also wirklich diebisch, mit diebischer Freude untermalt jedenfalls, dass ich nur so dachte, ja, also die nehmen uns echt nicht mehr ernst, ne? Ich meine, das ist natürlich auch fatal, weil man muss natürlich Ratten, die in der Ecke sind und sich bedroht fühlen, die muss man natürlich ernst nehmen. Das ist ja gar keine Frage. Und ich meine, das, was der Westen, die Begrifflichkeit lassen wir jetzt mal unkommentiert, ist ja ziemlich schwierig zu beantworten. Jedenfalls, was also der Westen jetzt macht, das ist natürlich absolut gleichzusetzen mit der Ratte, die in der Enge sitzt. Aber davon abgesehen, also ich glaube, Gerd hat es ja auch schon mal irgendwie gesagt, also in Russland auch so diese Geschichten hier mit Waschlappen und Heizung runterdrehen und wenn Kretschmann dann irgendwie das sogar noch zeigt, wie man den Regler runterdreht und so, also ja, ja. Die Russen lachen sich tot, ne?
Ja, logisch.
Also ich weiß gar nicht, ob die an Waffengewalt sterben oder ob die sich nicht einfach totlachen. Weil also in Russland, also in Moskau zumindest, was ich so nicht nur von Gerd, sondern auch von anderen Kontakten höre, ist es wirklich so, dass die sich nur noch die Augen reiben und sagen, sag mal, was ist denn da los bei euch? Das kann nicht angehen. Ja, ihr habt ja. Sie doch nicht alle, oder? Also sie amüsieren sich köstlich, ne? Also und das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich das Übelste, was einem passieren kann, ja, wenn man wütend ist und jemanden provozieren will und der kann sich dann kaum halten vor.
Aber du weißt, das ist deutsche Tradition. Die Deutschen waren schon immer drauf aus, Europa zum Lachen zu bringen, traditionell. Ja, gelten ja auch in Europa als das lustigste Völkchen überhaupt. Werden ihren Ruf nur gerecht.
Ja, ja, naja, nee, das ist natürlich auch wieder
richtig. Lass uns beenden.
Ja, machen wir Schluss für heute. Ja, wir haben im Prinzip nichts geklärt, aber wir haben viel geredet, wir haben Fragen, wir haben auch keine Fragen gestellt, aber ich glaube, es stellen sich Fragen nach dem, was wir so gesagt haben und das ist ja auch schön und vielleicht können unsere Kommentatoren sie ja auch beantworten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden einzelnen Kommentar. Morddrohungen werden gelöscht, das kennt ihr ja schon. Ja, und damit haben wir es eigentlich, ne?
Ja, ich denke.
Gut.
Ich denke.
Ja, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Weiß ich nicht.
Mal schauen, ja.
Ja, okay. Ich habe vorher noch gegessen und dir noch einen schönen Abend und nach da draußen auf Wiederhören, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und WählerInnen. ErstwählerInnen.
Und Menschen.
Männliche. Und Menschen, genau. Und siebenjährige Kinder.
Genau.
Alle raus. Tschüss.
Tschüss.